Das Jahr ist abgeschnurrt. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge Copycats, wo wir Glühwein trinken und das Jahr Revue passieren lassen. Dieses Mal ist alles anders. Ich rede über einen weihnachtlichen Creditklau und über Frauen, die von Männern klauen. Das ist dann aber auch das erste und letzte Mal. Hör mal!
Und ich habe einen weihnachtlichen Creditklau mitgebracht, der fast schlimmer ist als damals, als der Grinch Hu Wilhelm gesucht hat.
Oh no!
Also haltet euch fest. Außerdem, das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ein kleines weihnachtliches Quietz. Also, haltet euch fest. Willkommen bei unserer Weihnachtsfeier und einer Sonderfolge Copycats.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Liebe Julia, wir haben uns hier heute in besinnlicher Stimmung versammelt, um gemeinsam die Endjahreszeit zu begehen.
Absolut.
Also wir machen eine Copycats-Weihnachtsfeier. Ich finde, wir haben uns auch beide ganz schön schick gemacht. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber wir sehen beide aus wie festliche Bonbons, würde ich sagen.
Wir können natürlich jetzt auch alles erzählen. Wir sagen jetzt natürlich auch nicht, dass wir Bier trinken statt Glühwein.
Und Salzstangen essen statt Lebkuchen.
Ja, aber es ist sehr festlich. Das muss man festhalten.
Ja, ich finde, Weihnachtszeit ist auch einfach eine Einstellungssache.
Ja, absolut. Das kann man auch immer zelebrieren. Deswegen macht es auch nichts, wenn ihr diese Folge erst im Februar hört.
Und du hast ja auch schon deinen ersten Spekulatius im August gekauft, ne?
Ja, ich bin immer, sobald es Spekulatius im Supermarkt gibt, kaufe ich welchen, weil ich liebe Spekulatius.
Ist es für dich nichts Weihnachtliches, sondern einfach was Leckeres?
Sowohl als auch. Es ist meine Lieblings-Weihnachtssüßigkeit, aber ich esse es zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich kann. So, was ist hier, Rapid Fire, was ist deine Lieblingsweihnachtssüßigkeit, Britt?
Oh, ich liebe richtig toll Baumkuchenspitzen, aber ich habe noch keine veganen gefunden. Also falls jemand welche kennt, schreib mal bitte.
Vegane Baumkuchenspitzen.
Boah, das wäre geil. Von daher, von den Sachen, die ich essen kann sonst, ich liebe Marzipanbrot, auch das mit Schokoladenüberzug, mit Zartbitter. Sowas, also ich bin schon eine süße
Maus.
Aber es gibt halt auch nicht so viele herzhafte Weihnachtsleckereien, ne?
Eine Gans. Vielleicht eher kein Snack.
Nee, kein Snack und auch nicht so vegan.
Also es gibt halt so Printen und sowas. Die sind ja oft auch sehr, also jetzt, die sind schon süß, aber irgendwie so ein bisschen, wie sagt man denn, nicht herzhaft, aber also so ein, wie so ein langweiliges Brot.
Die sind, ich glaube, als J.R.R. Tolkien Herr der Ringe geschrieben hat und dann hier Lembas beschrieben hat, dieses Brot, was die Elfen essen, wovon sie irgendwie 3 Wochen satt sind. Ich glaube, damit meint er einfach Printen.
Das wäre so süß. Das würde auch zu Sam passen, ehrlich gesagt, dass er da so ganz viele Printen in sich
reinschubt. Printe in der Hosentasche hat. Okay, also das haben wir das schon mal geklärt. Um jetzt aber alle, die zuhören, nochmal in richtig festliche Stimmung zu bringen und auch ein bisschen Wissen abzufragen, das gehört ja auch immer dazu, habe ich ein kleines weihnachtliches Quiz mitgebracht.
Ho, 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 das große Copycats Weihnachtsquiz.
Und zwar, ich habe keine Antwortmöglichkeiten, sondern es gibt einfach nur Fragen und du musst versuchen zu antworten. Und interessante Weihnachtsfakten, finde ich.
Ich versuch's.
Okay, Julia, was meinst du, wann es die erste Weihnachtskarte gab? Also Grußkarte quasi, die man verschickt.
Ich bin mal total abgetaucht in so Weihnachtskarten. Ich würde sagen, so aus dem 18., 19. Jahrhundert in der Museumsdatenbank von einem anderen Museum, wo ich mal gearbeitet habe. Und die waren total, also das war überhaupt nicht so, wie man heute so Weihnachtskarten schreiben würde, sondern die waren total frivol. Das hat mich total beschäftigt.
Inwiefern also, frivol?
Na, da waren oft Schweine drauf.
Was? Und aber so zum Essen oder die so Party gemacht haben?
Nee, die Frauen, die mit Schweinen spazieren gegangen sind oder gespielt haben oder
random.
So. Also es war so total, es war irgendwie ganz anders, als man sie sich heute vorstellen würde. Oder wie man heute, also da war nirgendwo der Weihnachtsmann oder so, sondern es ging da eher um so Spiel und Spaß zu Weihnachten. Und das hat mir total gut gefallen. Und oder halt auch so alte Volksbräuche waren da auch darauf abgebildet oder irgendwelche Monster, die einen dann heimsuchen vielleicht.
So Krampus-mäßig?
Ja, so in der Art. Aber um auf deine Frage einzugehen, die erste Weihnachtskarte, wann die verschickt wurde.
Ja.
Ich sage im Jahre 1780.
bist du gar nicht so weit weg. Angeblich hat der Brite Henry Cole 1843 die erste quasi gedruckte Weihnachtsgrußkarte erfunden. Und zwar war das in der Zeit, in der Großbritannien auch das Postversandnetz ausgebaut wurde. Briefmarken wurden viel günstiger dadurch, also Briefe schreiben war im Trend. Und er hat wohl so viele Weihnachtsbriefe bekommen, dass er nicht hinterhergekommen ist, die alle zu beantworten. Mhm. Und hat dann bei einem Künstler beauftragt, dass der ihm ein weihnachtliches Bild malt. Das hat er auf so kleine Karten drucken lassen und dann an all seine Freunde, Bekannte, wie auch immer, verschickt.
Praktisch.
Ne? Und die originale Karte ist irgendwie ganz sweet, die findet man auch noch. Das ist so ein dreigeteiltes Bild und rechts und links sind so wohltätige Szenen, also eine Frau, die einer anderen Frau, die ein Baby im Arm hält, ihren Mantel umlegt oder ein Mann, der Essen verteilt an seine Familie. Und in der Mitte ist dann halt so eine fröhlich, feuchtfröhliche Feiergesellschaft, die alle so Weingläser in der Hand haben, aus dem Bild auf den Betrachter hinausgucken. Und darunter steht dann, a Merry Christmas and a Happy New Year to you. Und dann hat er halt einfach nur noch seinen Namen unterschrieben und das dann rausgeschickt.
Einfach ein Visionär. Praktisch, sehr praktisch.
Ja, bisschen unpersönlich auch irgendwie, aber ja. Wenn man ein nettes Bild dazu bekommt, ist ja auch nett.
Schreibst du Weihnachtskarten?
Nein, ich schreibe gar nichts. Ich hasse Papier. Ich kann es einfach, ich habe nie Tagebuch oder irgendwas geschrieben. Ich habe nie Briefe, Postkarten geschrieben. Ich pack das nicht.
Nee, ich hasse Papier.
Ich wäre gerne ein Mensch, der sowas tut, weil ich finde es richtig lieb und ich freue mich auch immer, wenn ich Post bekomme. Aber irgendwie überfordert mich das maßlos.
Nächste Frage.
Also, welcher Nikolaus-Legende liegt der Brauch zugrunde, dass in der Nacht zum 6. Dezember die Schuhe oder Stiefel mit Geschenken befüllt werden?
Welcher Nikolaus-Legende?
Es ranken sich ja, also es gibt ja zahlreiche Nikolaus-Legenden, was er alles für tolle Sachen gemacht hat.
Mhm.
Ist ja ein realer Heiliger in der katholischen Kirche. Es gibt aber explizit eine dieser Legenden, aus der sich eben dieses Stiefelbefüllen ergeben hat.
Man muss den ja auch putzen, ne? Also man muss so einen gut geputzten Stiefel vor die Tür stellen.
Wir haben auf der Arbeit letztens drüber diskutiert und haben die These gehabt, dass das ein Ost-West-Ding ist. Meine Kolleginnen, die aus Ostdeutschland kommen, also die ja geboren wurden, meinten, sie mussten früher nie die Stiefel putzen als Kinder. Und die aus dem Westen kamen, meinten ja, wir mussten die alle putzen vorher.
Das ist halt auch ein guter Trick, dann halt noch, ja, keine Ahnung, kann man ja alles erzählen.
Das ist Kapitalismus im Westen gewesen, da musst du arbeiten für deine Geschenke. Im Osten war das nicht so.
Ja gut, also okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung.
Du, es ist eine ganz herzerwärmende Geschichte.
Ich dachte, der wäre eigentlich auch so ein bisschen, na, erzähl mal.
Und zwar gab es einen, also der Nikolaus kam ja aus Myra oder ist auch in Myra in der heutigen Türkei beerdigt. Ja, lange Geschichte. Knochen gestohlen, sonst was. Mittlerweile in Italien, bla bla bla. Auf jeden Fall, ich war schon mal da in der Kirche, die wurde jetzt gerade restauriert und soll Weltkulturerbe werden in der Türkei, wo er quasi bestattet ist. Auf jeden Fall, in Myra gab es den Vorfall, dass ein verarmter Mann drei Töchter hatte, drei Jungfrauen. Er aber so arm war, dass er sie nicht verheiraten konnte, weil man ja eine Mitgift zahlen musste. Deswegen hatte er vor, sie zu prostituieren. Klassische Reaktion darauf.
Gut.
Und das hat der Nikolaus halt mitbekommen und hat dann nachts durch das Fenster dieser drei Jungfrauen immer Goldklumpen geworfen.
Oh nein, um sie zu retten.
Um sie zu retten. Und in der dritten Nacht hat der Vater der Frauen ihn in Anführungszeichen erwischt und ihm gedankt und dann musste er seine Töchter halt nicht prostituieren. Und daraus hat sich dann eben der Brauch entwickelt, dass man halt was in die Stiefel tut.
Ja, herzerwärmend.
Toll, oder? Also
kein Wunder, dass ich die Geschichte nicht kenne. Das erzählt man ja jetzt nicht unbedingt seinen Kindern.
Es ist schon mit die bekannteste, eine der bekanntesten Nikolaus-Legenden. Also
okay,
es ranken sich viele Legenden, aber das Gold für die Töchter, die prostituiert werden sollten, ist das Highlight. Also danke, lieber Nikolaus, für diese schönen Geschenke.
Mhm.
Okay, was meinst du, wann die erste Lichterkette erfunden wurde?
Mädle. Also das ist halt die Frage, du meinst elektrische Lichterkette.
Genau.
Und nicht so, dass man einfach Kerzen an eine Schnur bindet oder so. Weil du hast
okay, in der Theorie ist das auch eine Lichterkette, das
eben,
stimmt.
Eben hast du erst rausgerückt, dass es um eine gedruckte Weihnachtskarte geht, nachdem die Frage schon beantwortet wurde. Und deswegen frage ich jetzt, ob es ein Hintertürchen gibt.
Offizielle Weihnachtsgrußkarte, dachte ich, das wäre damit. Okay, sorry, ist das explizierte? Ja, wann wurde die erste elektrische Lichterkette? Nicht Menschen, die sich an den Händen halten und dabei Lichter festhalten, Julia, erfunden.
Ja, ja. Mach dich nur lustig, aber ich versuche halt deinen Quiz ernsthaft mit bestem Gewissen zu beantworten. Ich sehe schon, wir streiten uns hier heute noch wie an Weihnachten. Schmeiß ich gleich mit einem Kloß. okay, die erste elektrische Lichterkette wurde bestimmt auch in den USA, schätze ich mal. Das stimmt?
Ja.
Also ich würde sagen, nicht vor dem Ersten Weltkrieg. aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht, ich sage mal, 1919.
Krass, es ist 1917.
Richtig, oh, nah nicht dran. Schlecht.
Und zwar von einem 15-Jährigen. Albert Sadaka. Tatsächlich war, ich glaube, im Vorjahr der Weihnachtsbaum seiner Familie abgebrannt und er dachte sich, weil die halt echte Kerzen dran hatten, das ist ja nicht so dolle, und hat dann die erste Lichterkette erfunden, die dann batteriebetrieben war.
Okay.
Und hat dann tatsächlich auch eine Firma gegründet, als er volljährig war, mit seinen Brüdern, und das war bis 1965 der größte Produzent für Weihnachtsbeleuchtung weltweit.
Cool. Das finde ich sehr interessant.
Das ist mal, da wird bei Jugendforsch mal was richtig Gutes irgendwie geehrt, ne? Nicht so Schimmelforschung oder so wie bei uns früher.
Ich finde ja auch Lichterketten wirklich einfach nur schön. Also,
voll. Und das war eine bunte Lichterkette auch, die finde ich nochmal viel nicer.
Das, ja.
Ultra kitschig, aber irgendwie.
So eine habt ihr ja auch im Weihnachtsbaum.
Ja, eine wunderschöne weiße Plastiktanne mit einer bunten Lichterkette. Kitsch Overload. Und wo wir bei Kitsch Overload sind, weißt du auch, seit wann es Lametta gibt?
Och, das ist ja mein Hassthema, ne?
Lametta?
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich das zu Credit More Like Shredded mit reinnehme, weil ich hasse Lametta.
Warum? Ist das was aus deiner Kindheit?
Ja, auch, aber oh Gott, hier richtige Therapeutin.
Hat es was mit deiner Mutter zu tun?
Also, ich habe ein bisschen dann dazu recherchiert, weil ich halt kurz überlegt hatte, ob ich das mit in diese Kategorie nehme.
Mhm.
Und habe rausgefunden, dass das eben so diese Eiszapfen imitieren soll, die von den Dächern hängen und so. Und ich finde, das ist so schlecht gemacht. Das sieht nur kacke aus, diese Spaghettifäden da am Baum. Und es ist ja auch ultra umweltschädlich. Und das ist super schwierig, das wieder rauszubekommen aus dem Baum, dann wenn man ihn abschmückt und dann deswegen kommt ganz viel, wird damit weggeschmissen und das ist einfach, es hat nur Nachteile. Das möchte ich jetzt hier kurz erwähnen.
Ja, das unterstütze ich wohl, diese Ansicht. Aber ich finde es ästhetisch schon irgendwie nice. Ist halt vollkommen drüber. Ich liebe das.
Aber also es ist irgendwie, das Licht soll sich ja darin so brechen und dann soll es glitzern, aber ich finde, das tut's nicht. Das sieht einfach aus wie so schmierige Haare.
Heißt das nicht auch Engelshaar oder so? Sagen das ja auch manche Leute.
Ja.
Aber hast du denn eine These, seit wann es das gibt? Ich war überrascht.
Ich würde sagen, es gibt es noch nicht so lange. Ich würde sagen, das ist auch so ein Wirtschaftswunderding.
Nachkriegszeit, meinst du?
Ja.
Es ist, wahrscheinlich war es irgendeine Nachkriegszeit. 1610 wurde das erste Mal Lametta hergestellt in Nürnberg. Und ursprünglich waren es halt dünne Streifen echten Silbers.
Mhm.
Aber das lief halt voll schnell an und hat dann immer so schön geglitzert. Daher wurde das durch Zinn oder Kupfer ersetzt. Alles halt auch nicht so richtig gesundheitsfördernd.
Mhm.
Und es kommt auch aus einem, oder leitet sich von einem lateinischen Wort ab, das ist eigentlich dein Spezialgebiet, und zwar Lama für ein Metallblatt. Und das ist dann die Verniedlichungsformel, also ein kleines Metallblättchen, Lametta. Und tatsächlich wurde bis Dezember 2015 in Deutschland noch handgefertigt Lametta hergestellt. Das Unternehmen ist mittlerweile pleite gegangen, die machen jetzt Kunststoffgirlanden. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Bist du schon in weihnachtlicher Stimmung jetzt?
Ist das die Frage?
Das beantworten? Aber ich möchte trotzdem, dass du sie beantwortest.
Ja, ich bin interessanterweise dieses Jahr zum allerersten Mal, habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt, so voll weihnachtlich unterwegs. Ich habe einen Adventskranz, ich habe schon gebacken und verziert und so. Und Sterne hängen in meiner Wohnung und Lichterketten und so. Also das ist ganz merkwürdig. Dieses Jahr bin ich sehr weihnachtlich unterwegs.
Schön.
Wie ist es bei dir?
Bei mir auch. Also ich bemühe mich dieses Jahr sehr aktiv um weihnachtliche Stimmung, weil die Erkenntnis ist halt, wenn man erwachsen ist, einfach irgendwann, das kommt halt nicht mehr von alleine,
wenn man
ein Kind
ist. Man muss
es
selbst machen.
Und als Kind kam es auch nicht von alleine, sondern die Eltern und wahrscheinlich vor allem die Mutter haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass es halt irgendwie einen Tannenbaum gibt, der geschmückt ist und Kekse da waren und so. Deswegen habe ich mir aber gedacht, ich nehme das selber in die Hand und das klappt ganz gut. Also ich find's besinnlich schön und ich habe zumindest bei der Recherche für dieses Quiz, habe ich mich auch in weihnachtliche Stimmung gebracht. Fand ich gut. Okay, dann kommt jetzt noch die letzte Frage abschließend. Danach sind wir richtig in Weihnachtsfeierlaune. Und zwar, ein Weihnachtslied war das erste Lied überhaupt jemals, das von Menschen im Weltraum performt wurde. Was meinst du, welches Lied war es?
Vielleicht war es Jingle Bells?
Es war Jingle Bells, ja. Und zwar, ist es ein richtiger Dad-Joke. Die Raummission Gemini 6a war am 16.12.1965, also 8 Tage vor Weihnachten, auf dem Rückweg in die Erdatmosphäre. Und kurz bevor sie dort eintraten, haben sie über ihren Funk zur Erde durchgegeben, dass sie ein unbekanntes Flugobjekt sehen, das sich auf der polaren Umlaufbahn von Nord zum Südpol bewegt.
Oh nein.
Und im Anschluss haben sie dann halt, haben sie eine Mundharmonika und so kleine Glöckchen gezückt, die sie mit an Bord geschmuggelt haben und haben zusammen Jingle Bells performt.
Ich stell mir so diese Schrecksekunde vor bei der NASA, so, die da so sitzen, so, fuck, was ist das für ein Flugobjekt, so, alle so richtig in Aufruhr, irgendjemand macht sich in die Hose und so, und dann ist das so, haha, es war ein Witz, der Weihnachtsmann.
Vor allem so beim Eintritt in so die Erdoberfläche bestimmt voll so der kritischste Moment der ganzen Mission. Alle müssen in Position sein. Und diese beiden Dads so holen sie ihre Glöckchen in der Schwerelosigkeit raus, die sie sich so mit Zahnseide übrigens umgebunden hatten, damit sie die nicht wegfliegen in der Schwerelosigkeit. Mm-hmm. Und performen halt so einen dummen Joke.
Ja, okay. Es ist ein bisschen lieb.
Bisschen sweet auch. Bisschen Panne.
Ja, okay. Merry Christmas.
Merry Christmas.
Ich habe dir heute ein besonderes Geschenk mitgebracht, nämlich eine Art weihnachtlichen Credit-Klau. Mhm. Wobei vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Credit-Klau labeln würde, aber das entscheidest natürlich du.
Ich bin hier die Richterin.
Also es geht um einen Namen, der dir bestimmt sehr, sehr bekannt ist, nämlich Käthe Wohlfahrt.
Ja. Mhm. Hattest du das früher auch, dass du dachtest, sie wäre so ein Local aus deiner Stadt?
Nee.
Oh, okay, dann weiß wohl nur ich.
Also vielleicht zur Erklärung für die Leute, denen das jetzt nicht sagt. Also das ist ein Unternehmen, das sitzt eigentlich in Rothenburg ob der Tauber. Und das ist ein Unternehmen, das Weihnachtsartikel verkauft. Und es gibt ganz häufig auf so Weihnachtsmärkten eben einen Käthe-Wohlfahrt-Stand. Und es gibt zum Beispiel, also in unterschiedlichen Städten auf der ganzen Welt, eben auch so Läden, zum Beispiel auch in Berlin.
Oder die haben, Bremen.
In Bremen, bestimmt safe. Und die haben das ganze Jahr über auf und verkaufen eben auch das ganze Jahr über Weihnachtsartikel. Und das ist so crazy, da reinzugehen. Also wie eine andere Welt, als wäre halt Weihnachten. Und das ist so viel kitschiger Kram und heftiger Overload. Und genau, und ich habe mich halt gefragt, wer war eigentlich Käthe Wohlfahrt? Weil ich finde, ja, also ich habe jetzt nicht dieses Gefühl gehabt, dass sie eine Oma aus meiner Nachbarschaft ist, aber ich finde, das ist schon.
Das war dann nur ich.
man hat halt schon so ein Gefühl, finde ich, gerade bei diesen, das ist so wie mit Dr. Oetker, man stellt sich halt eine Person vor irgendwie, so eine Identifikationsfigur. Und ich denke schon, bei Käthe Wohlfahrt habe ich halt gedacht, naja, das ist so eine kleine Omi, die irgendwann halt angefangen hat, irgendwas zu schnitzen und zu verkaufen oder so. Und das wollen ja diese Firmen auch. Und da sind wir schon ganz am richtigen Punkt, denn, ja, dann.
Nein.
Also, es ist so, also es gab tatsächlich wirklich ein Ehepaar Wohlfahrt.
Okay, ich bin beruhigt.
Das Ganze hat tatsächlich auch relativ spät stattgefunden. Also ich kann dich ja jetzt mal kurz schätzen lassen, wann du ungefähr glaubst, seit wann es das Unternehmen gibt.
Oh, irgendwie gibt es mir so, ehrlich gesagt, frühe 1940er Jahre Vibes. Aber wenn du das so sagst, ist das vielleicht der 80er oder so?
Ja, also 60er. Aber ich habe tatsächlich gedacht, das wäre so ein richtiges Traditionsunternehmen, was irgendwie über 100 Jahre alt ist oder so. Naja, gut. Also es war in den 60er Jahren und die wollten eine Spieldose kaufen und an einen befreundeten Amerikaner verschenken. Und der Händler, den sie dann aufgesucht haben, der hat allerdings gesagt, ihr könnt nur 10 Spieldosen kaufen oder gar keine.
So, fuck.
Ja, keine Ahnung. Guter Händler letztendlich. Weil dann haben die halt gesagt, okay, dann kaufen wir 10. Und dann hatten sie eben noch 9 übrig und haben dann eben überlegt, okay, was machen wir jetzt mit den ganzen Spieldosen? Und haben dann versucht, also es gab in der Nähe eine amerikanische Kaserne, da haben sie versucht, dann den Amis, den Offizieren so diese Spieldosen zu verkaufen und ja, haben dann eben gemerkt, dass so dieses Interesse gerade auch bei eben den Amis, aber auch bei den Deutschen irgendwie hoch ist an diesem Weihnachtskram und das war der Auslöser dafür, dass sie sich dann haben selbstständig gemacht mit diesen Produkten und das heißt, dass sie 1964 also, was heißt, ich spreche immer von sie, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, es war Wilhelm Wohlfahrt, der das alles gemerkt hat und der dann dieses Unternehmen gegründet hat. Er ist auch als quasi Besitzer in diesem Gründungsbuch vermerkt. Und er hat dann den Namen Käthe Wohlfahrt für die Firma gewählt, da er selbst irgendwie zu der Zeit noch bei einem Computerhersteller interessanterweise beschäftigt war. Das
so, passt vom Bild halt so gar nicht zusammen. Ne?
So ein kleiner, also auch voll krass im Prinzip in den 60er Jahren. Also das hätte, wenn hätte er das weitergemacht, wäre er wahrscheinlich noch viel bekannter oder famer geworden oder so.
Stimmt, krass, ja, voll. Wow, wilde Zeitschiene, ey.
Ja, aber genau, also er hat sich halt auch gedacht, dass das irgendwie ein guter, passender Name für seine Firma wäre, wenn das halt, also Käthe Wohlfahrt klingt halt sehr irgendwie.
Wie Frau Holle so ein bisschen, stelle ich mir die vor.
Ja, halt lieb und weihnachtlich.
Fröhlich.
Genau, und das ist natürlich auch ein gutes Verkaufsargument, dass man sich so denkt, ach, das ist diese gute alte Frau Wohlfahrt und so. Also genau, und später ist das dann das ganze Unternehmen in die Hände von dem gemeinsamen Sohn Harald Wohlfahrt übergegangen, also der Sohn von diesem Gründerpaar. Und es gibt mittlerweile ja auch ein ganzes Weihnachtsmuseum, es gibt Weihnachtsausstellungen, also es ist ein extrem florierendes Unternehmen immer noch. Und interessanterweise war Käthe Wohlfahrt aber niemals aktiv in die Familiengeschäfte involviert. Also sie war halt die Frau von Wilhelm Wohlfahrt, das war es aber auch schon. Sie war die Namensgeberin, aber sie hat dort nicht selbst die Geschäfte geleitet. Und das fand ich irgendwie super spannend. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht unbedingt ein Credit-Klau, aber es ist halt so ein Vortäuschen von etwas, was es irgendwie nicht ist. Und oder so ein Bild generieren vielleicht auch, was verkaufsfördernd ist. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen noch reingefuchst und gemerkt, dass es ja viele solche Firmen gibt, die nach Frauen benannt sind, obwohl überhaupt keine Frau da involviert ist. Gerade wenn es um so Haushaltsartikel oder vielleicht auch Dekoration oder Backwaren geht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Aunt Jemima.
Ah, ja, ist das diese, war so Pancake-Mix oder sowas in den USA?
Ja, genau, das ist so eine Marke für Pancake-Mischungen und darauf ist eben eine sehr stereotyp rassistisch dargestellte schwarze Person zu sehen, so als Markenlogo quasi. Überraschenderweise war keine schwarze Frau in dieser Unternehmensgeschichte
beteiligt. Ja, gut, ja, war nicht Geschäftsführerin.
Ja, genau, aber es gab halt auch überhaupt keine, also der Geschäftsführer hatte jetzt auch keine Tante Jemima oder sowas. Ja, das war einfach so eine Art von zu zeigen, okay, vielleicht diese Frau kümmert sich traditionell irgendwie darum, Pancakes zu backen oder so. Und deswegen ja, klar, also nutzen so eine wir das. Genau. Und das Gleiche ist auch der Fall bei Betty Crocker. Ist auch so ein US-amerikanisches Ding. Also das war auch so Backwaren-Zeugs. Und eine fiktive Figur, die dann erfunden wurde. Heute ist die Firma General Mills. Damals hieß die noch anders. Oh. Um eben Hausfrauen anzusprechen. Aber es waren überhaupt keine Frauen in der Unternehmensleitung vorhanden. Also auch so dieses, wir sind Männer, wir wollen was für Frauen herstellen, deswegen nennen wir unsere Marke jetzt halt irgendwie nach einer Frau.
Vertrauenswürdiger und so, ne? Was Deutsches, was mir da noch einfällt, aber ich weiß nicht, ob da eine Frau oder ein Mann hintersteckt, ist Ulla Popkin. Die ist für mich so auch vom Namen her auf einem Level mit Käthe Wohlfahrt. Die klingen wie alte Freundin, finde ich.
Das müssen wir mal recherchieren. Ulla Popkin. Ulla! Ja, das stimmt.
Keine Ahnung, auch. Was ich mich noch gefragt habe bei Käthe Wohlfahrt, nicht, dass ich ihrem Mann da jetzt was unterstellen will, aber ich habe letztens noch mal gelesen und mir ist noch mal so gewahr geworden, in Westdeutschland durften Frauen erst ab 1979, also brauchten sie keine Genehmigung ihres Ehemannes mehr, wenn sie arbeiten wollten. Mhm. Vorher brauchten sie das. Ist halt auch die Frage, ob er einfach gesagt hat, nee, Käthe, du hast zwar deinen Namen hergegeben, ist schön und toll, aber bleib du mal schön zu Hause und mach hier den Haushalt.
Das wissen wir
oder
nicht.
Oder ob sie einfach keinen Bock hatte. Ich würde es jetzt einfach mal frank und frei unterstellen. Das ist für das Bild, das ich hier male. Nein, aber vielleicht hat sie auch gesagt, nee, ich gebe gern meinen Namen, ich bin dann gern das Gesicht. Das ist schon genug Arbeit, die ich hier mache.
Ach, Käthe. Zieht jemand durch. Käthe ist auch so niedlich eigentlich. Naja, genau. Also ein weiteres Beispiel zu nennen, Laura Ashley. Das ist so eine Modemarke, Mode und Heimtextilien. Gegründet von Bernard Ashley. Und seine Frau war eben Laura und auch da, also das war ist auch so ein klassisches, also meine Mutter war so voll der große Laura Ashley-Fan und das sind halt irgendwie so Designs, die sehr, naja, floral und bunt anmuten. Mhm. Aber also ich finde es ist interessant, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Verbraucherinnentäuschung bezeichnen, aber es ist schon spannend, dass man sich so eben unter diesen Namen immer irgendwas vorstellt. Du hast ja auch direkt gesagt, dass du ja an die kleine alte Nachbarsfrau denkst und so. Genau. Und klar, sowas verleitet einen dann vielleicht eher dazu, dass man sagt, ach ja, das ist die Käthe oder so. Und ich hatte mich eben noch nie so richtig gefragt, wer eigentlich hinter diesem verrückten Weihnachtsladen steckt. Und jetzt wissen wir es.
Und würdest du jetzt noch hingehen zu Käthe Wohlfahrt?
Ja, also oder? Es ändert jetzt nichts daran. Ich würde da generell nicht hingehen, aber...
Also ich erinnere mich noch so vom Weihnachtsmarkt früher, als ich ein Kind war, war da immer ein Stand. Das war so eine richtige Hütte und alles war vollgestellt da drin. Mhm. Aber das war so sehr holzig. Ich habe das Gefühl, da wurde viel mit Holz gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch ist.
Holzutage?
Holzutage. also das wäre jetzt nicht mehr so mein Style. Aber ich bin ja auch die Lametta-Maus und ich glaube, das wird von Käthe Wohlfahrt nicht handgeklöppelt hinten in der Werkstatt.
Du verpestest lieber die Umwelt, schon klar. Ja. Merry Christmas!
Besinnlich. Ja, deutlich weniger besinnlich sind die beiden Sachen, die ich mitgebracht habe für unsere Kategorie.
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Hau raus, du!
Also ich habe eine persönliche Sache mitgebracht und ein Weihnachtslied, die ich beide gerne in den Schredder schmeißen würde. Mhm. Fangen wir mit dem Lied an. Mein Freund und ich haben eine sehr ausführliche Weihnachtssongliste, wo alle Weihnachtshits, die es jemals gab, quasi drauf sind. Außer Band-Aid, Let Them Know It's Christmas, das haben wir runtergeschmissen, weil das wirklich geht alles gar nicht auf sämtlichen Ebenen. Und ich habe dann dieses Jahr noch was runtergeschmissen. Und zwar von AC/DC, den Song Mistress for Christmas von 1990. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Was? 1990? Ja. Ach so, okay. Mistress for Christmas, nee, das sagt mir tatsächlich nichts.
Also die ersten beiden Songzeilen sind I just can't wait till Christmas time, when I can grope you in the hay.
Oh.
Also ich kann es gar nicht abwarten, bis endlich Weihnachtszeit ist und ich dich im Heu begrabbeln kann.
Okay.
Und er singt dann halt, also Angus Young hat den geschrieben, der Gitarrist von AC/DC. Er singt darüber, dass er halt gern eine Geliebte oder eine Mätresse zu Weihnachten hätte und I want the woman in red at the bottom of my bed. Also er steht halt auf irgendeine Frau, die endlich vergeben ist und der ganze Song geht darum, dass er eigentlich zu Weihnachten echt gerne mal wieder knattern würde.
Aber wer sagt, dass die vergeben ist? Das kommt
darin
vor?
Das kommt im Text noch oder so habe ich es jetzt rausinterpretiert. Tatsächlich, also ich dachte mir erstmal, boah, ultra eklig, das will ich doch nicht auf meiner schönen besinnlichen Weihnachtsplaylist haben.
Da wird
weg
nicht
mit
gegrobt.
Dem Rotz. Und dann wollte ich aber wissen, was damit auf sich hat. Tatsächlich findet man super wenig zu diesem Song, also anscheinend regen sich nicht so viele Leute drüber auf wie ich. Aber in einem Interview,
Surprise,
das 3 Monate, oder im Februar 91 ist das rausgekommen, also kurz nach Weihnachten, hat Angus Young eben gesagt, dass er das Lied eigentlich ziemlich lustig findet, weil sie das über Donald Trump geschrieben haben.
Über ihn?
Ja.
Ach so, dass er also aus seiner Perspektive quasi das singt. Oder möchte er Donald Trump gropen?
Ja, also nee, er möchte nicht Donald Trump im Hay im roten Minikleid gropen, sondern Donald Trump war wohl ganz schön in den Nachrichten, als sie das Album aufgenommen haben, irgendwann 1990. Ich weiß nicht warum, das konnte ich nicht rausfinden, aber der war bestimmt oft in den Nachrichten, früher schon in den USA. Und anscheinend hat er da wahrscheinlich wieder über irgendwelche Affären oder sowas gesprochen. Und dann haben sie halt auf dieser Grundlage einen Weihnachtssong über ihn geschrieben.
Aber also dann ist das quasi ironisch gemeint. Also oder so mit so einer dritten, vierten, fünften Ebene.
Also so AC/DC, also diese ganzen Altherren-Rockbands, auch so Kiss und sowas, wenn man da mal genauer hinhört, die sind ja schon ziemlich rallig alle, ne?
Also dass sie das quasi so idealisieren, dass jemand endlich mal sagt, wie es ist. So, der ist ehrlich, charismatisch.
Ich glaube, das ist einfach dieser Sex, Drugs, Rock'n'Roll Lifestyle, da war das irgendwie lässig,
normal
darüber zu singen, dass man mal...
Okay, also ihr habt den von eurer Liste geschmissen.
Ich habe ihn jetzt runtergeschmissen, ja. Ich wollte es nicht mehr hören. Und das andere...
gut, gut.
Und die andere Sache, die ich drauf habe, die ich gerne schredden würde, ist eine Tradition meiner Familie aus meiner Kindheit. Und zwar an Weihnachten haben wir nicht, wenn wir Bescherung gemacht haben, dann wurde Geschenke gewürfelt.
Och nee.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich kenne das.
Oh, und dann saß man mit der ganzen... Man muss sagen, meine Familie ist so... Ich glaube, was so den Vibe, der bei uns an Weihnachten herrscht, am besten beschreibt, mein Opa gibt mir seit meiner Geburt quasi zur Begrüßung die Hand. Schon seit ich ein kleines Kind bin, versuche ich ihn zu umarmen, um ihm zu sagen, Opa, es ist echt okay, wenn du ein bisschen Nähe zeigst zu Verwandten. Und zwinge ihn, mich zu umarmen quasi, während er mir die Hand entgegenstreckt. Er kompensiert das dann immer damit, dass er mir sehr doll auf den Rücken haut, so halb liebevoll. Ich habe eine kaputte Wirbelsäule, ist immer sehr schmerzhaft, aber ich versuche es immer noch, ihn so zu erziehen. Jetzt ist er irgendwie 94, wir sind immer noch nicht weitergekommen. Also das ist so der Vibe meiner Familie. Und da wurde halt dieses Geschenkewürfeln gemacht. Ich glaube, weil die keinen Bock hatten, dass wir kleinen Kinder so direkt alles aufreißen an Geschenken. Und dann saßen wir ewig lang nach dem Abendessen, es war schon 20 Uhr, ich war schon vollkommen überhitzt und müde. Und dann wurde halt gewürfelt und wenn man eine 6 hatte, durfte man ein Geschenk auspacken. Mhm. Und dann saßen wir mit der ganzen Familie da und es hat Stunden gedauert. Und man musste vor allen Leuten dann auch dieses Geschenk so ganz langsam und bedächtig auspacken. Alle Augen waren auf einen gerichtet, weil es wurde auch erst weiter gewürfelt, wenn das Geschenk ausgepackt und sich ordentlich bedankt wurde. Und ich glaube, das hat bis heute dazu geführt, dass ich es hasse, Geschenke zu bekommen. Und ich hasse es noch viel mehr, die vor Leuten auszupacken. Es ist zu viel Druck, ich kann damit nicht umgehen.
Der Vorteil ist, man muss nichts spielen in dieser ganzen langen Zeit. Würfelt man einfach stumpf
kein Brettspiel, vor sich hin. Meinst du?
Oder so? Ja, genau. Also man, dann packt halt niemand noch irgendwie die Siedler aus oder so.
Ich wünschte, jemand hätte Siedler ausgepackt damals. Ich hätte gerne 3 Schafe und 2 Erde genommen, um eine Straße zu bauen oder so, statt auf eine 6 fürs Geschenk zu hoffen. Also ja, das würde ich gern shredden, weil ich, also ich fand es einfach nur furchtbar und eine Quälerei und es hat dazu geführt, dass ich Geschenke hasse.
Ja gut, verständlich.
Hab ich zum Grinch gemacht.
Dann shreddern wir das jetzt symbolisch.
Ab in Schredder, ciao.
Also apropos Schreddern, wir werden ja eigentlich, seit wir den Podcast machen, immer wieder gefragt, warum redet ihr denn nur über Männer, die von Frauen klauen? Gibt's denn keine Frauen, die geklaut haben? Warum, warum? Also das ist echt auffällig, dass das eigentlich in jedem Interview zur Sprache kommt. Deswegen dachte ich, werden wir jetzt dieses Beil, sagt man das? Das Beil für ein für alle Mal begraben. Da kommen wir wieder zu Wortspielen, die falsch wiedergegeben wurden. Also wir begraben jetzt dieses Beil ein für alle Mal, indem ich meine allerliebste, meine favorite Copycat vorstelle. Und das ist, wie es der Zufall will, eine Frau.
Okay, bin ich gespannt.
Hast du schon mal was von Elaine Sturtevant gehört?
Nee, aber klingt fancy.
Ja, finde ich auch. Das ist tatsächlich eine Künstlerin gewesen, die mittlerweile nicht mehr lebt. Also sie hat von 1924 bis 2014 gelebt und sie war Malerin, sie war aber auch Bildhauerin und sie war Objektkünstlerin. Je nachdem, wen sie gerade kopiert hat, sage ich jetzt einfach mal so.
Ah, okay.
Also, das, was sie gemacht hat, und das finde ich ziemlich spannend, ist, dass sie ganz gezielt so dieses Konzept des Kopierens in den Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit gestellt hat. Also sie hat quasi, ich erkläre das jetzt mal so, wie es in der Kunstgeschichte rezipiert wird, dass man sagt, man will Originalität und so Urheberschaft so ein bisschen hinterfragen oder vorführen. Ist interessant, wie man sich der ganzen Sache so anders nähert irgendwie, ne? Weil das könnte man ja genauso gut, könnte man das ja auch bei irgendeinem Typen sagen, der von seiner Frau geklaut hat. Irgendeinem,
ja,
Walter Keane
zum gehört zum Konzept.
Das ist sein Konzept. Der wollte einfach fragen von Urheberschaft.
Das war Institutionskritik, glaube ich auch.
Ja, genau, ja. Genau. Nein, aber sie hat das sozusagen überhaupt nicht als Plagiat ausgegeben. Also sie hat niemals gesagt, ja, das ist jetzt zum Beispiel ein echter Warhol oder so.
Ja,
oder
okay.
Das ist ein echter Duchamp, sondern sie hat also sie hat das nicht kopiert, um es zu plagiieren, sondern eben um zu zeigen, was bedeutet das eigentlich, so quasi der kreative Schöpfungswert und was ist überhaupt authentisch und so weiter. Also sie hat von vornherein gesagt, das sind meine Werke. Sie hat gar nicht versucht, das quasi als andere auszugeben, aber es war eindeutig, dass sie kopiert sind.
Also das heißt, sie hat Werke schon 1:1 kopiert, aber hat dann nicht die Signatur, wie es jetzt zum Beispiel Tracchi, der ja super viel gefälscht hat, drunter gesetzt und hat dann Picasso drunter geschrieben, sondern sie hat es mit ihrer Signatur signiert oder gar nicht signiert und unkommentiert gelassen?
Unterschiedlich, je nachdem, wie das die Künstler auch gemacht haben. Ja. Ich war tatsächlich ja vor zwei Wochen oder so in Bremen. Und das war interessant, weil wir in einem Museum waren und da wurde tatsächlich ein Werk von Warhol direkt neben einem Werk von Sturtevant präsentiert, also quasi so wie gegenübergestellt. Und es war aber komplett das gleiche Motiv, es sah komplett gleich aus. Und also Andy Warhol hat ihr zum Beispiel auch seine Druckmaschinen dann irgendwie zur Verfügung gestellt, damit sie diese Kopien anfertigen kann. Also viele der Künstler, die sie kopiert hat, wussten auch davon und fanden das halt ein spannendes Konzept, was sie macht und haben dann auch gesagt, ja, hier kannst du meine Druckplatten haben. Also das fand ich irgendwie so witzig, dass die dann auch fein damit waren oder so. Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die sich viele Künstlerinnen und Künstler auch stellen im Laufe ihres Lebens so. Also gerade wenn man vielleicht auch mit Druck arbeitet oder etwas, was wo man noch so ein weiteres Mittel irgendwie hat oder Sachen sehr schnell vervielfältigen kann. Das war ja auch eine Frage, die sich Andy Warhol sehr, sehr oft gestellt hat, diese Vervielfältigung. Ab wann ist es dann quasi noch, wann schwindet der Wert, wann ist das ein Original? Bei Editionen, das ist ja auch immer die Frage, ab wann ist es irgendwie, ja, halt nicht mehr wertvoll oder irgendwie sowas. Genau, also sie hat auch Roy Lichtenstein zum Beispiel kopiert, also viele Künstler so aus der Pop-Art.
Und war das dann, also war das für die KünstlerInnen dann auch so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, sag ich mal? Also war sie da schon eine bekannte Künstlerin, dass sie alle gesagt haben, okay, wow, wenn ich jetzt auch, also das, ich meine, Warhol und Lichtenstein waren jetzt auch die großen Namen, ne?
Ja, ich glaube, die Leute, die sie kopiert hat, die brauchten eben diesen Ritterschlag nicht mehr. Und darum ging es ihr auch, dass sie halt total große, bekannte Männer kopiert. Und eben auch so zu zeigen, der Kontext ist super wichtig. Wichtiger als jetzt zum Beispiel, wie man es ausführt oder wie man es macht, weil dieses Können irgendwas, das ist ja dieses klassische Argument, ja, das könnte ich auch, ja, das ist halt überhaupt nicht wichtig, das wollte sie, glaube ich, zeigen, so, das können alle, das kann sogar eine Frau, so, sondern ja, also auch vielleicht so das Wissen, das hat jetzt irgendwie jemand anders gemacht oder so, also das fand ich irgendwie spannend, weil sie gleichzeitig damit ja auch die Kunstwelt irgendwie kritisiert und Ding und so diesen Konsum oder diesen extreme Werte von Kunst auf dem Kunstmarkt und so weiter.
Frage.
Ja.
Weil wir ja schon immer das sehr auch diese Fälle aufgrund des Geschlechts eigentlich betrachten. Oder beziehungsweise kommt ja einfach mit unserer Fragestellung, werden ja die von Frauen klauen einher. Hat sie explizit nur von männlichen Künstlern geklaut? Oder gab es vielleicht auch gar keine bekannten Künstlerinnen in der Zeit, von denen sie hätte quasi, na, klauen ist jetzt auch das falsche Wort, aber die sie hätte kopieren können? Oder war das eine bewusste Wahl, dass sie jetzt nur von Männern geklaut hat?
Also, soweit ich weiß, hat sie das niemals so formuliert, dass sie sagt, also dass es quasi auch eine Gender-Kritik ist. Mhm. Zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Und das sind vielleicht, ist auch eine Fragestellung, die vielleicht erst später entstanden ist. Wobei, sie ist ja erst 2014 gestorben und ich habe nicht, aber das müsste ich noch mal gucken. Also ich habe nicht gelesen, dass sie jetzt sagt, ja, ich wollte zeigen sozusagen, Frauen und Männer sind irgendwie komplett ebenbürtig in ihrem Können oder ich wollte irgendwie Dudes kritisieren irgendwie, die sich irgendwie als große Künstler aufspielen oder so. Nee. Interessanterweise gibt es für diese Art, wie sie gearbeitet hat, auch einen Begriff, nämlich sogenannte Appropriation Art.
Ja.
Ganz, ganz spannend eigentlich, weil, also Aneignungskunst im Prinzip. Und da habe ich irgendwie, also als ich mich damit beschäftigt habe, auch nochmal gedacht, das ist so schmal, dieser Grat zwischen, das ist Appropriation Art und das ist halt ein Credit Clow. So.
Voll. Also, beziehungsweise, das ist halt eine, nicht eine Kopie, aber eine Fälschung, so.
Ja,
also,
genau, ist eine Fälschung oder ist irgendwie. Und dass sie das so total zu ihrem Ding gemacht hat, also sie gilt quasi als Pionierin von dieser Appropriation Art. Und ich habe das vorher tatsächlich auch, also gut, das gab es natürlich schon in der Renaissance oder so, in den Werkstätten, dass so ganz das genau war, kopiert wurde. Aber dann wurde eben nicht gesagt, ich habe das hier perfekt kopiert und das ist mein Name. Also man hat halt trotzdem dann versucht, das so als etwas anderes auszugeben. Und das finde ich eben cool. Und ich glaube, es ging ihr mehr darum und um so dieses vielleicht auch zu hinterfragen, so diesen Geniekult generell und so dieses totale Abfeiern von so gepriesenen großen Künstlern. Das waren dann halt zufälligerweise nur Männer. Aber ich glaube, diesen spezifischen Gender-Aspekt, der kam vielleicht erst später so dann von außen dazu. Und darum ging es ihr, glaube ich, nicht ursprünglich.
Vielleicht ist das jetzt gerade auch ein krasser Kunstgeschichts-Abnörde-Talk, den wir hier machen. Aber mich interessiert es halt voll. Weil du jetzt ja gerade auch auf, weiß nicht, zum Beispiel frühneuzeitliche Künstler gegangen bist. Also das war ja Standard, dass man eine Werkstatt hatte damals. Andy Warhol ja auch noch. Das heißt, man hatte irgendwie Lehrlinge, Gesellen, die den Großteil der Bilder gemalt haben. Man hatte wie so Katalogbücher und die haben dann einfach bestimmte Figuren immer wieder gemalt. Und am Ende hat dann der Meister, sag ich jetzt mal, noch so ein bisschen, ne, verfeinert und seinen Namen drunter gesetzt. Und Andy Warhol hat es ja zum Beispiel genauso gemacht in seiner Produktion. Also Künstler war ja eigentlich, oder ist, ja, eigentlich war es noch nie ein Einzelgängerberuf, sondern es war immer ein Team, das daran gearbeitet hat in der Regel. Weißt du, ob sie denn, hatte sie auch eine Werkstatt oder hat sie, weil das ist natürlich dann nochmal eine voll die spannende Frage für so Urheberschaft und sowas, wenn sie alleine gearbeitet hat sozusagen.
Also soweit ich weiß, hat sie alleine gearbeitet und Ja, ist spannend, weil also ab wann ist es dann wirklich too much Kopie? So wenn sozusagen ihr Gehilfe den Gehilfen von Andy Warhol kopiert, dann ist es plötzlich alles so. Pff. Ja. Aber das ist ja genau diese Absurdität, die sie auch zeigen wollte, so von wegen, was macht ihr hier eigentlich? Also ab wann so, ne? Und ja, also ich kann dir nicht, um deine Frage zu beantworten, ich kann dir nicht sagen, ob sie Gehilfin hatte oder Gehilfen, aber also mittlerweile haben ja echt viele Künstlerinnen und Künstler auch Assistenten und Assistentinnen, die auch für sie malen und arbeiten. Also es ist auch immer noch total normal und zeigt eben auch nochmal so, es geht um die Idee und es geht um den großen Namen und jemand gibt halt den Impuls und jemand anders führt es aus und das ist, ändert fast gar nichts an dem Wert oder selten was an dem Wert. Und ich finde es einfach eine super spannende Fragestellung und ich finde, es passt irgendwie auch gut hier so in den Podcast, weil wir ja uns mit den unterschiedlichsten Formen von so Credits und Ideen und wer hat es jetzt, ab wann ist es sozusagen, macht man es nicht und ab wann ist es völlig normal oder irgendwie sowas. Also das finde ich einfach eine interessante Anekdote.
Und was uns ja auch so, oder was uns an dieser Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, nämlich macht ihr auch mal was über Frauen, die von Männern klauen, was uns da ja so krass dran stört, ist eine Sache, die wir auch mal versuchen zu vermitteln in diesem Podcast, nämlich die Tatsache, dass Männer von Frauen so oft klauen können und konnten, ist ja eine strukturelle. Das liegt ja daran, dass wir in einer von Männern beherrschten Gesellschaft leben, in denen es Männern eben leicht gemacht wird, von Frauen zu klauen, weil sie zum Beispiel in Deutschland bis 1979 nicht mal ohne Genehmigung ihres Mannes arbeiten durften. Mhm. Also da wurde es Männern sehr leicht gemacht. Und wenn dann jedes Mal, wenn wir über einen Fall sprechen, wo ein Mann von einer Frau geklaut hat, diese Frage gestellt bekommen, kriegen wir halt einen Rappel, weil es halt einfach in dem Moment unangemessen ist und nicht unangemessen ist, die Frage zu stellen. Aber es ist halt einfach keine 50-50-Aufteilung. Und es ist auch nicht so einfach, Frauen zu finden, die von Männern geklaut haben, ehrlich gesagt.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne nochmal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Ja, ich will gar nicht so doll diesen Kasten aufmachen, aber ich hab irgendwie die ganze Zeit auch an diese Helene Hegemann-Geschichte gedacht und Axolotl Roadkill. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Das war so 10er-Jahre.
Ja, das war, ja.
Die Internet-Age quasi.
So 2008, 9 oder irgendwie sowas. Okay. Ja. Also ich glaube, Helene Hegemann ist so unser Alter. Und ich glaube, sie hat als ultra junge Frau, 17 oder 18 oder so, diesen Roman veröffentlicht, diesen Axolotl Roadkill. Mhm. Und dann hat sich später rausgestellt, dass sie Teile davon von so einem Internetblogger aus so einem Internetblog kopiert hat und nicht die Quellen angegeben hat. Sodass es so wirkt, wenn man das liest und den Blog nicht kennt, als hätte sie das quasi diese Gedanken verfasst. So. Und dann gab es ja den riesen Skandal. Also ich erinnere mich noch, dass das war auch eine Causa Hegemann.
Ja, sie war in ganz vielen Talkshows und sowas, ne? Und hat sich dann auch live gerechtfertigt, oder nicht?
Ja, und ich meine, also es war voll die lange Diskussion irgendwie. Also es wurde auch sehr persönlich und ging dann gar nicht mehr so richtig um die Sache. Aber eigentlich eine spannende Frage, weil sie eben, also sie hat es dann auch zugegeben und in den weiteren Auflagen hat sich dann auch gekennzeichnet und quasi richtig zitiert. Aber sie hat immer, sie hat es auch verteidigt und quasi gesagt, das ist meine künstlerische Freiheit. Ich komme ja von, nein, das hat sie nicht gesagt, aber das ist ja so ein klassisches Argument auch von so Schriftstellertypen, dass man, ja, ich komme von Hegel, ich komme von Goethe, ich komme von Lichtenstein, keine Ahnung. Und dass einen halt Dinge beeinflussen, sage ich jetzt mal, und dann mit einfließen, vielleicht jetzt nicht Wort für Wort, aber eben auch so diese spannende Frage, worüber wir schon öfter gesprochen haben, auch im Zuge von Fitzgerald und wie man sich gegenseitig beeinflusst als Paar oder so. Kennzeichnet man das oder kennzeichnet man es nicht? Ich glaube, später haben sie diesen Blogger, beziehungsweise ich weiß, später haben sie diesen Blogger dazu auch befragt und der hat gesagt, ja, findet er doof, aber ist schon okay, kann sie machen. Und der Verlag hat dann, glaube ich, der Verlag hat versprochen, dass er dann sein Buch auch veröffentlicht und so. Also es gab dann so ein bisschen so Gemauschel. Am Ende haben ja alle davon profitiert. Es gab für alle eine riesige Aufmerksamkeit und es gab nicht wirklich einen Verlierer.
Ja. also sein geistiges Eigentum wurde diesem Blogger dann ja schon irgendwie geklaut. Aber wenn das jetzt, wenn er selber gesagt hat, finde ich jetzt nicht so schlimm, hätte man halt vorher klären sollen, so, ne?
Ja, voll.
Aber es vielleicht auch, es erinnert mich auch ein bisschen an unsere Folge über Martha Wash, die Sängerin von den Weather Girls, die für ganz viele Songs, die sie so in den 80er, 90ern gesungen hat, oder eigentlich als Demo eingesungen hat, dann nicht den Credit bekommen hat, als die wirklich veröffentlicht wurden mit ihrer Stimme. Da wurde ja auch immer argumentiert, dass es durch dieses Sampling und durch diese technischen Methoden jetzt mit Stimmen und mit Tonspuren umzugehen noch gar nicht klar war, wie ist das überhaupt rechtlich? Und das vielleicht auch so ein bisschen anfangs im Internet, ich denke auch an so diese ganzen Synchros, die es in den frühen YouTube-Jahren gab mit irgendwie Lord of the Weeds und Harry Potter und ein Stein, die teilweise auch nicht mehr online sind, weil die natürlich auch gar nicht irgendwie mit Universal dann die Rechte am Harry Potter-Film abgeklärt haben, den sie komplett synchronisiert haben. Also dass es einfach auch so ein bisschen rechtliche Grauzonen waren, wie man überhaupt mit Sachen im Internet umgeht.
Ja, voll.
Aber am Ende, wie sagt man, Torheit schützt vor Strafe nicht.
Ja, klar. Also, aber irgendwie, also mir ist das jetzt gerade noch mal eingefallen, weil wir ja darüber gesprochen haben, über so dieses strukturelle Problem. Und ich fand es halt, also ich glaube, es hatte eben schon auch was damit zu tun, dass sie ein junges Mädchen war, die das gemacht hat, was damit anders umgegangen wäre, wenn da jetzt so ein 50-jähriger Literatur-Heini sitzt.
Oder so.
Ja, also, oder halt irgendjemand, der so eine gewisse Aura des Genies um sich hat, da wird es dann eher anders ausgelegt als so krass. Also ich weiß noch, dass sie mich das wirklich auch getroffen hat, wie doll dann auf ihr so rumgehackt wurde, anstatt dass diese Debatte, die ja super wichtig ist und die auch geführt werden muss, einfach vernünftig geführt wurde und irgendwie, es war ja auch, wie gesagt, das waren dann Blogs, waren ja auch, wie du schon sagst, es war so Neuland.
Ja.
Und dass da jemand dann aus dem Internet abschreibt, war halt auch irgendwie sowas, das musste man wahrscheinlich rechtlich erstmal so formieren oder so.
Ja, weil es steht ja öffentlich im Internet für jeden lesbar, ohne was zu bezahlen. Ne? Was heißt das dann für Rechte? Hat man die damit abgegeben?
Ja.
Weißt du denn, ob Helene Hegemann noch mal ein Buch veröffentlicht hat? Oder wurde die weggecancelt?
Helene Hegemann, bei ihr läuft's richtig. Also, die hat bei der läuft es einfach. Ich will jetzt gar nicht so Promi-Tratsch
machen. Aber als Autorin quasi ist die.
Also das wurde ja mittlerweile auch verfilmt.
Ah.
Ich habe auch mal reingeguckt tatsächlich in der Vorbereitung hier mit Jasna Fritzi Bauer. Kennst du die?
Ja.
Auch eine richtig coole. Genau. Ja, ja, ja. Also und Helene Hegemann ist halt irgendwie gut unterwegs. Ich glaube, sie schreibt auch weiter, aber ist eben vor allem auch so Drehbuchautorin. Und ist privat top abgesichert. Nein,
der
also
gut.
Man, das ist alles prima so. Aber es ist natürlich trotzdem einfach, würde ich sagen, von außen betrachtet für eine junge Frau trotzdem eine traumatische Erfahrung, mehr oder weniger so in der Öffentlichkeit zerfleischt zu werden.
Sag mal, so verständnisvoll hast du über Walter Keane aber nicht gesprochen, Julia.
Ja, ich bin halt auch biased, Leute. Deswegen ist das hier ein Podcast und keine Doktorarbeit.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
So, Julia, jetzt hast du mal endlich die Frage beantwortet, was ist denn mit Frauen, die von Männern klauen? Und ich beantworte jetzt die Frage, was ist denn mit weihnachtlichen Credit Clause? Wo wurde geklaut da? Ist der Tannenbaum eine Erfindung einer Frau? Lametta,
ist
hat zuerst
er,
eine Frau geklöppelt.
Er. Ich dachte das eigentlich, also ich habe nichts gefunden. Ich dachte eigentlich, ich müsste ganz viel geben.
Nee, ich habe eine Sache jetzt heute tatsächlich auf dem Heimweg von der Arbeit noch gefunden. Und das war einfach Schicksal, weil es ist eine Causa, die heute vor einem Jahr sich ereignet hat.
Was?
Am Tag der Aufnahme. Wir nehmen auf, mal eben kurz für die Nachvollziehbarkeit, am 17. Dezember 2024.
Hey, das ist doch privat.
Das ist
ein Eingriff in meine Privatsphäre.
Dann biebt es bitte. Also, ja, könnt ihr jetzt mal überlegen. Okay, warte. Ja, das wird jetzt spannend. Also, am 17.12.2023 veröffentlichte der amerikanische Fernsehsender Hallmark den Weihnachtsfilm Holiday Road, in dem 9 fremde Menschen aufgrund eines gestrichenen Fluges am Flughafen stranden, sich gemeinsam ein Auto mieten, um innerhalb von 2 Tagen zusammen zu ihrem Ziel nach Denver zu fahren. Das Problem? Der Film beruht auf wahren Begebenheiten, die von den Reisenden bei TikTok begleitet wurden. Erwähnt wird dies aber nirgendwo.
Oh wow, so einen aktuellen Credit Clause hatten wir noch nie, wo TikTok eine Rolle spielt.
Wirklich. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Hallmark kennst.
Ja.
Das ist ja so, es ist ein Fernsehsender, ein amerikanischer. Mir fällt kein deutsches Äquivalent so richtig dazu ein.
Sky, nee, ja, also sowas, so ein Kabel 1 vielleicht.
Ja, also ursprünglich war es so ein christliches Network. Hallmark ist eigentlich so eine Grußkartenfirma, die Weihnachtskarten und so herstellen. Mhm. Die haben in den 90ern so einen christlichen Fernsehsender gegründet und haben sich 2001 neu formiert und machen Fernseh- und Unterhaltungssendungen, vieles auch relativ günstig selber produziert. Und ab Anfang November haben sie halt immer so ein Waiting for Christmas quasi und machen super viele selbstproduzierte Weihnachtsfilme und Serien und so weiter. Genau, der Countdown to Christmas. Und Highlights sind da sowas wie Murder, She Baked, A Grandpa for Christmas, A Gingerbread Romance. Also man hört ungefähr, was der Vibe ist.
Mhm.
So, und die haben eben sich eigentlich komplett bei TikTok ihre letzte Weihnachtsstory geklaut. Und zwar der Film Holiday Road. Also die haben es nur schlimmer gemacht, ehrlich gesagt. Es trug sich so zu, am 5. Dezember 2022, dass tatsächlich ein Flug gestrichen wurde von Orlando, Florida nach Tennessee.
Mhm.
Und da haben sich dann Leute zusammengeschlossen und sich einen 15-Sitzer-Bus gemietet, um zu ihrem Ziel zu fahren.
Das ist auch irgendwie, ehrlich gesagt, eher ein Albtraummaterial als ein süßer, romantischer Weihnachtsfilm, oder? Ich weiß nicht. 15 fremde Leute. Oh, nee.
Und zwar, nachvollziehbar ist die ganze wahre Geschichte auf dem TikTok-Account von ElenaStory21, die am 5. Dezember 2022 vom Flughafen in Orlando eben anfing, TikToks zu drehen, wo sie sagt, dass sie und ihre Familie sich jetzt einen 15-Sitzer-Bus mieten und zusammen mit ein paar Fremden diese 11 Stunden nach Tennessee fahren.
Mhm.
Und sie stellt dann auch alle vor, sie gibt dann das Handy weiter und alle sagen, hi, ich bin Lexi, ich verpasse meine Abschlussprüfung an der Uni. So, und alle sagen auch, warum sie nach Tennessee fliegen wollten. Also Lexi ist dabei, dann Robin, die auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung für das Sorgerecht um ihren Sohn ist.
Wow.
Dann sind Q und Seth, zwei Typen, die einfach Freunde besucht haben in Orlando oder am Reisen waren. Dann drei sehr weiße Menschen, die sagen, dass sie aus Mexiko kommen mit einem starken, nicht mexikanischen Dialekt. Sie heißen Amy, Johann und Adolf.
Okay.
Lassen wir einfach mal so dahingestellt. Dann haben wir noch Laura, Caro und Michaela. Die wollten sich für ihre Tochter Michaela die University of Tennessee als zukünftige Uni angucken. Und dann haben wir eine Frau, die sich als Farm-Babe vorstellt, eine Agrar-Influencerin, die einen Vortrag bei einer Agrarkonferenz in Tennessee halten sollte. So, und dann noch zwei, die einfach aus dem Urlaub kommen.
Und das kann man sich heute auch alles noch angucken? Also das ist noch online?
Die haben es noch auf ihren TikTok-Accounts. Die Kommentare zu diesen TikToks sind halt ultra geil auch. Super viele sagen, das muss zu einem Film gemacht werden, richtige Schicksalsstory. Manche sagen, das wird entweder ein großartiger Horrorfilm oder ein Weihnachtsfilm. Und jemand hat auch geschrieben, it's giving Home Alone, I need to go back to Kevin vibes. Also die Mutter von Kevin McAllister in Home Alone, die da mit so einer Polka-Band im Truck durch die USA fährt, um nach Hause zu kommen.
Ja, ja.
Und tatsächlich, also das war 5. Dezember 2022. Es wurde in, weiß nicht, 5 oder 6 TikToks, die sind dann zusammen gefahren, haben unterwegs ein paar Gags gemacht, haben dann auch ein Update gegeben, dass sie alle gut zusammen in Tennessee angekommen sind. So.
Aber es ist doch unmöglich, innerhalb eines Jahres so einen Film zu produzieren.
Für Hallmark ist das kein Problem, weil da steckt ja auch nicht viel Geld drin.
Ja.
Am 17.12.2023, also 1 Jahr und 12 Tage später, wird ein Film von Hallmark veröffentlicht mit dem Titel Holiday Road. Und da im Trailer dazu sind Zitate aus diesen TikToks, die die SchauspielerInnen sagen.
Mm.
Also es ist wirklich offensichtlich, dass sie es geklaut haben. Hallmark dachte sich nur, das können wir noch ein bisschen besser machen und haben einfach noch ein paar rassistische Klischees mit eingebaut.
Mhm.
Also ich glaube, Adolf, der Mexikaner, wurde ersetzt durch ein asiatisches Pärchen, die einfach immer eine Karaoke-Maschine dabei haben und irgendwann anfangen, dann Jingle Bells auf Mandarin zu singen. Und eine Frau ist zum Beispiel auch dabei, die mit dieser Karaoke-Maschine dann Amazing Grace singt und weint dabei und sagt, dass sie eigentlich nur ans Ziel fliegen wollte, um ihrer Tochter zu beweisen, dass sie eine gute Mutter ist. Also es ist auch viel Pathos dabei.
Okay, aber das gehört halt auch zu einer guten Hallmark-Movie.
Ja,
also
sehr.
Pathos gehört dazu.
Auf
eigentlich
jeden Fall.
So, ich finde so dieses Klischee, möchte ich noch mal kurz sagen, von diesem Hallmark-Movie ist so, Frau aus der Großstadt, darüber gibt es ja auch zahlreiche Witze, Frau aus der Großstadt fährt nach Hause zu ihrer Familie über die Ferien und da trifft sie dann ihre Jugendliebe John wieder, der jetzt natürlich der Farmer ist,
ja,
Holzfällerhemd, auf jeden Fall im Hand. Der taucht dann da auf, verschwitzt, aufgeknöpftes Hemd und dann erinnert sie sich plötzlich, dass sie all diese ganzen kapitalistischen Freuden, denen sie das ganze Jahr lang nachhetzt, also die klassische Carrie Bradshaw eigentlich, dass sie die gar nicht braucht, um glücklich zu sein, sondern dass ihr ganzes Glück in den Händen von John liegt.
Und in dann seinen hornhautigen Handwerkerhänden liegt ihr ganzes Glück.
Hornhautige Handwerkerhände! Ja, genau. Das ist so der, das ist so für mich das Klischee. Also sehr, ja, Pathos und irgendwie schnulzig und vorhersehbar.
Tatsächlich sagen das auch viele Leute, die IMDb-Bewertung für diesen Hallmark-Film abgegeben haben. Der hat echt gute Bewertungen, 7,2 von 10 Punkten, was ein echt guter Schnitt ist für IMDb. Ja. Auch deutlich besser als die anderen Hallmark-Filme. Und wirklich super viele 10-Sterne-Bewertungen. Ganz viele Leute sagen, das ist also der schönste Weihnachtsfilm, den ich je gesehen habe, der geht ins Herz. Es gab auch ein paar schlechte, zum Beispiel sowas wie Definition eines Klischees, Beleidigung für das Hirn. Also man muss schon auf diese kitschigen Klischees stehen. Aber er kam super gut an. Ja, das Ende von der Story für die Leute, die es wirklich erlebt haben. Also noch kurz, die Story wurde geklaut von einem Autorin-Ehepaar. Also die haben das Drehbuch zusammengeschrieben. Es haben ein Mann und eine Frau zusammengeklaut. Mittlerweile steht auf der Homepage von Hallmark Inspired by True Events zu dem Film. Also sie haben zumindest erwähnt, dass basiert auf wahren Gegebenheiten. Diese Reisegruppe, die es in echt erlebt haben, die haben noch heute eine WhatsApp-Gruppe und die haben sich auch den Film zusammen angeguckt. Farm Babe war gar nicht amused. Die hat gesagt, this is not okay. Regel Nummer 1, wenn man jemandens Geschichte benutzt, ist Credit zu geben. Also die war richtig pissed. Carlos, der das Auto gefahren hat, der mit seiner Tochter sich die Uni angucken wollte, hat gesagt, er findet es irgendwie lieb, weil er wollte schon immer irgendwas, womit sich seine Kinder und Enkelkinder an ihn erinnern können. Und jetzt wurde das irgendwie festgehalten. Das fand ich ein bisschen sweet.
Oh mein Gott.
Genau.
Aber und, ja, ist halt auch die Frage, wie gibt man da ordentlich Credit? Also das Farm Babe hat natürlich recht, aber gerade wenn es eben von so einer wahren Geschichte, du hast ja jetzt nicht quasi die Urheberrechte an deiner an deinen TikToks schon, aber die haben ja nicht die TikToks verwendet und deine Geschichte kann natürlich jeder benutzen.
Na, aber die haben zitiert zum Beispiel, also die haben ja wirklich Satz für Satz Sachen aus den TikToks übernommen.
Interessant.
Und ich habe mal geschaut, Hallmark macht im Jahr einen Umsatz oder Gewinn von ca. 390 Millionen, Stand 2017. Und der Großteil davon kommt über diese Weihnachtsfilme. Also man hätte zumindest sagen können, dann kriegt er halt einen minimalen Anteil ausgezahlt oder so, weil Farm Babe nämlich auch meinte, dass sogar Netflix sich schon bei ihnen gemeldet hätte, weil sie eine Doku über die machen wollten und das wäre jetzt kaputt. Ich weiß nicht, ob das wirklich genug Stoff war für eine Netflix-Doku. Aber ja, also das ist, aber ist nochmal die Frage, ist ja lustig eigentlich wie bei Helene Hegemann, dieses mit dem im Internet, wer hat da überhaupt Rechte an welchen Sachen, an eigenen Geschichten. Aber das heißt, wenn ihr jetzt noch einen super cozy, tollen, pathetischen Weihnachtsfilm gucken wollt, dann ist es Holiday Road.
Was ist dein, noch mal ganz kurz, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
Ich glaube, Buddy, der Weihnachtself ist jetzt meine ehrliche Antwort.
Ja.
Ich liebe den einfach, der ist einfach lieb.
Hast du auch noch eine coole Antwort oder wie?
Meine coole oder das halt, der ist aber auch ein bisschen traurig, aber der ist auch schön, ist Klaus. Also Klaus heißt er einfach.
Klaus,
ich glaube, der hat sogar einen Oscar bekommen. Es ist eine alternative Ursprungsgeschichte des Weihnachtsmanns. Und der ist richtig schön und aber auch traurig und deswegen. Und Buddy, der Weihnachtself, ist halt lustig und macht mich glücklich. Mhm. Und bei dir?
Ich gucke immer unterschiedliche Filme jedes Jahr zu Weihnachten. Natürlich Drei Nüsse für Aschenbrödel.
Ja, da bin ich raus.
Also so ein, genau, diese tschechische Verfilmung, das, weil ich es einfach ultra schön finde. Mhm. Ich gucke immer E-Mail für dich, obwohl das nicht so ein klassischer Weihnachtsfilm ist. Mhm. Der Grinch ist auch super.
Aber der Zeichentrick oder der mit Jim Carrey?
Mit Jim Carrey.
Ja, den liebe ich auch.
Und ich mag auch diese ganzen Peanuts-Weihnachtsverfilmungen. Oh. Also die Peanuts feiern Weihnachten und so.
Da kann ich noch ergänzen, die Muppets feiern Weihnachten ist auch mega. Das gucken wir auch jedes Jahr. Das ist wirklich ganz süß.
Ich finde es dann halt auch gerade durch diese Tradition eben einfach schön, dass man es halt immer wieder guckt.
Ja.
Und Kevin Allein zu Hause zum Beispiel finde ich auch ein super Film.
Ja. Ja,
also ist ein Klassiker.
Ja, muss sein, jedes Jahr. Doch, das stimmt schon.
Ja.
Okay, sag mal, hast du noch irgendwas? Weil sonst bleibt uns nur noch eine Sache jetzt, bevor das Jahr zu Ende ist.
Ho, ho, hol die Liste raus.
Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, unter jeder Folge abzuschlimmen.
Ja, literally.
Abzustimmen, wie schlimm ihr den jeweiligen Credit-Lauf fandet, damit wir am Ende des Jahres den absoluten Diebstahlkönig des Jahres quasi küren können. Beziehungsweise, ja. Das klingt zu nett, es ist der absolute Fiesling des Jahres, vielleicht eher so.
Ja, wenn ihr das jetzt noch nicht gemacht habt, dann ist es jetzt auch zu spät, denn wir haben das Ganze schon ausgewertet.
Genau, unter den ersten Platz der absoluten, ja, Copycats des Jahres teilen
sich. Nein, warte, du musst doch von hinten anfangen.
Nee, ich habe jetzt nur den ersten Platz gemacht, weil wir haben ja nicht, wir haben 8 Folgen gemacht.
Okay, das ist gut. So, ich dachte, du haust einfach direkt, okay.
Nee, also. Ich habe nur den ersten Platz quasi, den teilen sich nämlich 2 unserer Copycat-Fälle. In beiden Fällen wurden nämlich von allen dafür abgestimmt, oh Gott, dass es nicht dreister geht und dass sie wirklich die Schlimmste vom Schlimmsten sind. Okay. Und zwar Trommelwirbel. Folge 1, Walter Keane, der Künstler, der seine Frau, sagen wir es mal frei, im Keller eingesperrt hat und Bilder von ihr malen lassen hat, die er dann unter seinem Namen verkauft hat. Und Watson und Crick aus Folge 3, die beiden Wissenschaftler, die Rosalind Franklin ihre Entdeckung der DNA-Struktur abgeluxt haben und dafür einen Nobelpreis bekommen haben.
Total nachvollziehbar, da stimme ich 100%ig zu. Das finde ich eigentlich auch die 30. Fälle, muss ich sagen.
Auf jeden Fall, also da sind wir uns einig, was die Dreistigkeit anbetrifft. Naja, Julia, und dann bin ich gespannt, was für dreiste Fälle uns nächstes Jahr erwarten.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine neue, weitere, noch fiesere Staffel Copycats mit dir.
Bis dahin schone ich die Nerven über die Feiertage. Und ab nächstem Jahr wird sich wieder aufgeregt. Also, macht's gut und bis 2025.
Danke fürs Zuhören und danke fürs Abstimmen und für eure Treue. Und bis zum nächsten Jahr.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.